Hallo, lieber Milan, herzlich willkommen. Ich freue mich sehr, dass du da bist. Ich freue mich sehr, dass du dir Zeit genommen hast, dass wir heute dieses Gespräch führen können, weil ich glaube, dass es ein extrem wichtiges Thema ist, auch für uns als Gesellschaft und auch gerade in der jetzigen Situation. Und von daher herzlichen Dank, dass du den Weg auf dich genommen hast.
Danke, dass du mich eingeladen hast und danke, dass ich hier sein darf. Danke, dass wir sprechen über dieses wichtige Thema.
Ja, sehr gern. Ich stelle dich einmal vor und dann starten wir auch direkt mit der ersten Frage. Also, du bist Facharzt für Kinder- und Jugendpsychiatrie und psychotherapeutische Sozialmedizin und seit über 20 Jahren im Bereich der Psychosomatik unterwegs. Du bist Chefarzt der Kinder- und Jugendabteilung in Bad Gottleuba in Sachsen und du bist Autor mehrerer Bücher. Ein Büchlein, das zuletzt und aktuellste hast du mir mitgebracht. Darüber freue ich mich sehr. Unsichtbares heißt es. Und du verarbeitest ja viel auch autobiografisch in deinen Büchern, ne? Also, und hast da schon viele Gedanken drin, die du auch in deine Arbeit einfließen lässt, glaube ich. Also viel so, hier steht zum Beispiel als Untertitel: Gibt es eine Wahrheit hinter dem Spiegel des Lebens? Das ist natürlich eine spannende Frage. Und aber bevor wir zu deinem Ansatz der Heilung kommen, der in meinen Augen sehr besonders ist im Rahmen des Systems, wenn ich es so sagen darf, möchte ich einmal kurz über die Kinder und Jugendlichen sprechen, die zu dir kommen. Vielleicht kannst du einmal beschreiben, wer zu dir kommt und warum.
Also, zu mir kommen Kinder aus ganz Deutschland. Natürlich ist der Schwerpunkt Sachsen, das ist klar. Und man kann sagen, dass ich im Grunde genommen alles behandle. Oder wir in unserem Team, das sind ja knapp 70 Mitarbeiter, wir sind ein gewachsenes Team, teilweise über 40 Jahre gewachsen. Ich habe gestern eine Mitarbeiterin verabschiedet, die 40 Jahre im Dienst war. Wir sind ein großes, tolles Team und wir nehmen schon kleine Kinder mit ein, zwei Jahren auf, zum Beispiel Battered Child Syndrome, Kinder, die Bindungsunsicherheiten haben, Kinder, die in Pflegefamilien sind. Also wir versuchen von Anfang an das gesamte System zu stärken. Und um einfach auch so ein paar Beispiele zu sagen, jetzt für größere Kinder, natürlich nehme ich auch Jugendliche auf, die in einem Autonomieprozess sind, also wo es auch um diesen Ablösungsprozess geht, wo manchmal Gender-Problematiken, Identitätsproblematiken sind, Ablösungsschwierigkeiten, Selbstwertprobleme. Und das ist auch oft eingebettet in ja, Mädchen, die dann anorektische Schwierigkeiten haben oder selbstverletzende Tendenzen, also die manchmal nur um die 40 Kilo wiegen. Oder ich habe jetzt auch mal ein Mädchen gehabt mit über 100 50 Kilo, ein 11-jähriges Mädchen, das sind dann so die Extreme. Da drückt sich die Psychosomatik sozusagen dann wirklich auch aus.
Ja, und du hast in einem anderen Interview auch gesagt, dass viele oft schon einen langen Behandlungsweg hinter sich haben, teilweise auch mit Ritalin. Und du bist ja nicht unbedingt ein Freund von Ritalin, wenn man es so sagen darf.
Absolut.
Und um das vielleicht einmal zu klären, jemand, der sich noch nicht damit befasst hat, was genau ist Ritalin und wozu wird es eingesetzt? Was ist das Ziel dieser Behandlung?
Also ich sage das mal so deutlich, es ist in gewisser Weise so eine Art chemische Zwangsjacke und damit, gerade wenn es in einer hohen Dosierung eingesetzt wird, wird einfach die kognitive Leistungsfähigkeit, die Konzentrationsfähigkeit wird sehr gesteigert. Es wird auch teilweise Verprüfungen eingesetzt, also Studenten machen das teilweise in Eigenregie. Es hat einen gewissen Effekt, gar keine Frage, aber die Gefahr ist, wenn es zu früh eingesetzt wird, ist es äußerst problematisch und vor allem, wenn es zu hoch dosiert wird, ist es auch äußerst problematisch. Ich nehme immer gerne ein krasses Beispiel, also wirklich wahre Geschichte, 17-jähriges Mädchen, die höchst dosiert war, wo auch das ganze System im Grunde genommen dahinter stand, dass das so sein muss. Also die Mutter, sie selber dachte auch, ja, ich muss dann halt mit einer 1 durchs Abi kommen. Also die Psychiaterin und die Schule wollten das Ganze auch. Und die war, als sie bei mir ankam, im Grunde kurz vorm Suizid. Also die hatte dieses Gefühl der Gefühllosigkeit, die hatte überhaupt keinen Zugang mehr zu ihrem Gefühlsleben, die war nur noch kopfgesteuert. Und das ist eben die große Problematik.
Und du sagst, ein Problem ist, wenn es zu früh eingesetzt wird. Ab wie vielen Jahren kann man sagen, ist es zu früh?
Naja, es wurde ja früher inflationär auch eingesetzt. Also da hat man schon in den Kindergärten angefangen, um die Pädagogen zu entlasten. Das ist natürlich auch heute nicht mehr üblich und da hat sich auch einiges verändert. Normalerweise sind wir Fachärzte verantwortlich. Es ist tatsächlich so, dass es schon bei 3-, 4-, 5-Jährigen eingesetzt worden ist. Und ich sage das mal ganz klar, es hat im Kindergarten überhaupt nichts zu suchen. Also wenn man bei einem 7-Jährigen in der ersten Schulklasse merkt, dass da wirklich große Schwierigkeiten sind, dann kann man natürlich überlegen, neben einem verhaltenstherapeutischen Programm, aber ich würde erstmal eine Rehabilitation empfehlen, dass man irgendwann ergänzend auch guckt in der niedrigen Dosierung. Es gibt natürlich wirklich extreme Situationen und da muss man sich auch in die Lehrer reinversetzen, wenn die dann 5, 6 solche Kinder da haben. Dann kann man auch mal über eine niedrige Medikation nachdenken. Also ich will hier überhaupt nicht schwarz-weiß malen. Ich will nur das Beste für die Kinder.
Und auch vielleicht für das Thema sensibilisieren. Ich kann nur aus Mama-Sicht auch dazu sagen, weil man auch mit anderen Müttern in Kontakt ist, da ist häufig einfach so ein Druck da und man ist ja selber oft überfordert. Also in der Regel gibt niemand seinem Kind freiwillig einfach so Medikamente, ja, sondern es ist immer irgendwie auch eine eigene Überforderung mit im Spiel und ein vielleicht auch gepaart mit einem Nichtwissen, ja, und dann auch ein Vertrauen dem Arzt gegenüber und natürlich die versprochene Erleichterung, also wie auch immer, da sind vielfältige Gründe. Aber was würdest du denn sagen, was passiert denn, wenn wir Ritalin diesen Kindern geben, dann bedeutet das ja, dass sich diese Gefühlsentwicklung nicht einstellen können. Oder was genau passiert im Gehirn? Wenn du sagst, das Kognitive wird gestärkt, was passiert mit der Gefühlsseite?
Ja, das ist genau der Punkt. Auf Kosten der Kognition leidet die Emotion. So krass kann man das sagen. Also eine kognitiv-emotionale Diskrepanz. Die werden teilweise zu Intelligenzbestien. Also die sind schon als 6-, 7-Jährige kognitiv unglaublich fit. Aber das Emotionale und die emotionale Intelligenz ist ja viel, viel wichtiger. Das Soziale, das bleibt völlig auf der Strecke.
Und würdest du sagen, dass es wird ja eingesetzt bei ADS, ADHS, da kenne ich mich nicht genau aus, aber ist das tatsächlich gestiegen in den letzten Jahren oder kommt uns das nur so vor, weil es vielleicht strikter zugeht in den Schulen oder weil man mehr erwartet, dass Kinder ruhig sind, obwohl wir eigentlich das Gegenteil wären in diesem Alter? Ja? Also wo kommt es her?
Ja, das ist eine wichtige Frage. Es ist natürlich so, dass wir durch unseren diagnostischen Blick immer schärfer werden und immer mehr diagnostizieren. Und damit kann man sehr, sehr viel Geld machen. Das muss man auch mal ganz klar sagen. Natürlich ist es deswegen exponentiell gestiegen. Man kann natürlich auch sagen, die Umweltfaktoren und gewisse, ich sag mal, Reizfilterstörungen im Sinne auch, dass wir alle zu sehr Multitasking geworden sind, dass wir uns zu sehr ablenken, dass die Medien schon zu früh Einfluss nehmen. Das spielt eine Rolle. Ich sag mal, wenn man jetzt in den 50er Jahren guckt, wo die Kinder wirklich sehr, sehr viel in Bewegung waren, wo die am Nachmittag wirklich auf dem Bauernhof gespielt und gearbeitet haben, da gab es das in ganz, ganz extrem seltenen Fällen. Und das würde heute auch so sein, wenn wir die Situation der 50er Jahre hätten.
Okay, ja, interessant. Und jetzt verfolgst du ja einen sehr, sage ich mal, ungewöhnlichen Heilansatz. Ja? Ich habe es mir auch aufgeschrieben. Du hast gesagt, jetzt muss ich kurz schauen, also, der Beginn der Symptome ist immer der Kampf gegen uns selbst. Und wenn wir beginnen würden, den Widerstand gegen die eigenen Emotionen aufzugeben, dann wäre das schon die Heilung. Also ihr habt so ein Wort geprägt, Emotiosomatik. Würdest du sagen, dass tatsächlich unterdrückte Emotionen ja eigentlich die Ursache all unserer körperlichen Symptome sind?
Kann man wirklich so sagen. Also ich sage das jetzt mal auch, wir kennen uns ja schon ein bisschen. Ich erlebe dich als einen Mensch, der sehr, sehr gut in der Mitte ist. Und das wirkt natürlich auf dein Umfeld auf. Das wirkt auch auf deine Kinder aus. Das ist so, dass im Grunde genommen der Apfel nicht weit vom Stamm fällt. Ja? Also wenn, man spricht von der Triangulierung, wenn das gut stimmt. Mutter, Vater, Kinder, dann ist alles, dann gleicht sich das immer aus. Es geht immer um die Mitte. Es geht immer wieder darum, diese Mitte sich zu erringen. Und das bedeutet auch nicht, dass man konfliktfrei, also ich habe Paare erlebt, die nach 30 Jahren gesagt haben, das ist total langweilig, jetzt lassen wir uns trennen. Ja? Also es bedeutet auch Wärme, Reibung schafft Wärme. Das ist auch ein ganz wichtiger Aspekt. Und das kann auch mal eine Auseinandersetzung sein. Also dieses Feige hintenrum, zum Beispiel dann auch über jemanden abzulästern oder so, das ist ja viel schwieriger, weil Kinder spüren ja auch, wenn zum Beispiel die Eltern es nicht ehrlich meinen. Also falsches Lob oder natürlich Bestrafung ist immer problematisch. Das sind so Extrempunkte. Und es gibt ein altes chinesisches Zitat, wer seine Mitte nicht verliert, ist unüberwindbar. Das heißt, wenn wir immer wieder die Mitte herstellen, dann ist das im Grunde genommen das Elixier. Und dann ist es auch der Quell der Gesundheit. Man könnte das sogar bis in die Somatik reinschreiben. Wenn wir ständig in der Entzündung sind, wenn wir ständig auf allen Hochzeiten tanzen, dann neigen wir irgendwann zu einem Entzündungsprozess. Dann kann es auch sein, dass irgendwann man hat die Nase voll, weil man ständig eine Rhinitis hat, man hat eine Tonsillitis, also man ist irgendwie krank, weil man ständig in einem Entzündungsprozess ist, weil man nicht sich die Ruhe gönnt, die der Körper auch braucht. Oder es gibt dann die, die dann sagen, ach, aus mir wird sowieso nichts und ach, ich schaffe meine Karriere nichts und echt alles voll bescheuert und in dieser Leistungsgesellschaft werde ich nie meinen Platz finden. Also die so, ich sag mal, Unterstapler auch ein Stück weit sind, also die ihr Potenzial nicht wirklich schöpfen. Und das sind zum Beispiel auch Menschen, die in so einen Kälteprozess irgendwann reinkommen oder auch manchmal in einen extrem adipösen Prozess, das hängt alles miteinander zusammen, das ist ein Teufelskreis, bis hin zu schwersten Krebserkrankungen. Weil ein Mensch, der nicht innerlich in Begeisterung ist, der nicht warm wird, der wird krank.
Ja, und du hast es sehr gut gesagt, also in der Mitte sein, ja, das bedeutet ja nicht, manchmal wird uns der Eindruck vermittelt, ja, wir müssten immer gut drauf sein, aber auch das ist ja unrealistisch, ja, also wenn man das mal probiert, natürlich kann man gucken, dass man versucht, in der Mitte zu sein, aber in der Mitte sein bedeutet ja auch, dass ich es schaffe, mir meine Wut, meine Angst, meine Trauer anzugucken und zu gucken, was steht dahinter. Und wir haben ja gelernt, als Gesellschaft behaupte ich, das einfach wegzudrücken, ja, und geben es weiter jetzt an unsere Kinder. Also niemand darf eigentlich so sein, das, was wir im Grunde sind. Und ich glaube, das ist ja auch die Herausforderung, vor der unsere Gesellschaft gerade steht, ja, dass wir dahingehend wachsen.
Wir müssen in diesen Pendelschlag kommen, ja, auch aus Kraft, Kraftlosigkeit, Mut, Mutlosigkeit, Angst, vielleicht auch manchmal zu aggressiv. Das sind solche Pendelschläge. Und der Morgenstern sagt das wunderbar. Solange wir nicht ruhevoll gelassen vermögen, Glück wie Unglück zu ertragen, solange werden wir die Welt nicht fassen. Wir müssen ohne Lieben, ohne Hassen, Leid wie Lust nach ihrem Sinne fragen. Nur dann wird Sinnentrug zu Schein verblassen. Nur so vermag uns Gott sein Wort zu sagen. Das ist im Grunde genommen auch das Elixier für ein langes Leben. Das heißt, Menschen, die wirklich lange leben, die 90 Jahre alt geworden sind, 100 Jahre alt, die eben es geschafft haben, auch durch Krisen, durch Krankheiten durchzugehen, die haben im Grunde genommen dieses Motto, immer hin und her zu pendeln. Und jetzt, wo wir gerade bei dem aktuellen gesellschaftlichen Thema sind, wenn man sich das mal auf der Zunge zergehen lässt, da merkt man doch ganz offensichtlich, es stimmt einfach nicht. Also ich sage mal, in gewissen Regierungskreisen, wenn übervorsichtig gesagt wird, auch alles ganz gefährlich, dann begreift jeder Otto-Normalverbraucher, da stimmt was nicht. Andererseits finde ich es aber auch total krass, wenn man alles verharmlost und sagt, ja, also dieses Corona, das existiert überhaupt nicht. Das wäre auch wiederum eine Illusion. Auch da geht es darum, die Mitte zu finden.
Ja. Und du hast es schon angesprochen, wir haben ja, also durch die aktuelle Situation, haben wir auch ganz viele Emotionen im Feld. Ja, das können wir sehen, das durchläuft Familien, Partnerschaften. Also man bekommt es immer in jedem Fall irgendwie zu spüren. Ja, ob es auch innerhalb der Familie oder außerhalb ist. Und da prallt viel aufeinander. Und dass wie es aufeinander prallt, ich finde, daran kann man gut sehen, dass wir eigentlich doch in emotionaler Hinsicht doch noch in den Kinderschuhen stecken, ja, weil Was haben wir jetzt? Wir haben Angst, dann haben wir Aggression, wenn es um andere Meinungen geht. Also das können wir gar nicht zulassen. Viel Aggression, viel Wut, Frustration. Und wie können wir es denn aber als Chance nutzen, um durch diese Situation zu wachsen, anstatt uns zu entfernen voneinander?
Ich sage das jetzt mal ganz kurz. Wir sollten ein bisschen mehr auf die Frau hören. Goethe hat das schon gesagt, das ewig Weibliche hebt uns hinan. Auch evolutionsmäßig. Frauen sind an dem Punkt viel, viel weiter als wir Männer, sage ich jetzt mal so. Die sind viel nuancierter in ihrem Gefühlsleben. Und ich habe eine tolle Frau, ja, du bist auch eine tolle Frau. Das heißt, wenn man das so ein bisschen als Parameter nehmen würde, auch ganz bescheiden in der Wissenschaft und so weiter, dass wir wirklich mehr auf das Gefühlsleben der Frau eingehen würden, dann wären wir schon viele Schritte weiter.
Ja, interessant. Aber auch da ist ja unsere Gesellschaft doch sehr, sehr männlich dominiert, also dieses Machertum. Und damit ist es bei uns, oder ich kann es von mir sagen, hat man diese männliche Energie sehr stark in sich. Ja, auch ich war vorher auch in der Leitungsebene, und da wäre man nicht hingekommen, hätte man diese männliche Energie nicht überproportional gelebt.
So ist ja, dann, genau. Ja, und das ist ja das Schöne. Ich sag mal, du hast dir jetzt einen Freiraum geschafft. Ich habe mir mittlerweile auch eine Position und Freiräume geschafft, wo ich eben ganz in meine eigene Mitte kommen kann. Und wo ich vielleicht auch wirklich an dem Punkt, ich sage das jetzt mal, der Androgynität vielleicht auch zurückkomme. Weil ich habe genauso auch eine weibliche Seite in mir, obwohl ich jetzt ein Mann bin. Und du hast, da hast du gesagt, du hast auch deine männliche Seite gelebt, um zu einer Position zu kommen, um was zu erreichen, um ernst genommen zu werden. Und trotzdem bist du ja da nicht dran verhärtet oder krank geworden, weil du hast trotzdem erkannt, dass du ja letztendlich eine Frau bist und lebst ja auch dein Frausein. Und ich glaube, auch das ist wiederum Yin und Yang. Es geht nicht darum, jetzt zu sagen, alle Männer schlecht und Frauen sind toll, sondern es geht ja darum, das Gleichgewicht zu schaffen. Also nach wie vor, wenn du merkst, dass du vielleicht doch zu sehr in dem weiblichen Element aufgehst und vielleicht nicht so erfolgreich bist, dass du dann sagst, okay, jetzt muss ich mal wieder ein bisschen den Zahn zulegen. Umgekehrt, bei mir merke ich, dass ich gerade in dieser intuitiven Weiblichkeit viel tiefer in die Dinge eintauchen kann. Und das ist ja auch nochmal genau das Thema, es geht um Bindung und Beziehung. Und da sind Frauen auch vielschichtiger als wir Männer.
Ja, wahrscheinlich schon, also einfach von der Natur auch mitgegeben. Ja, man merkt es ja spätestens, wenn man Kinder hat, dass man da anders fühlen kann, was ist gerade los. Ne? Also weg vom Kopf auf die Herzebene. Und das ist ja im Prinzip auch der Ansatz, den du verfolgst. Also du hast auch in einem Interview gesagt, was tust du mit deinen Patienten? Du gibst ihnen den Raum, dass sie so sein dürfen, wie sie sind. Und dann verschwinden 99% der Symptome. Also vielleicht sagst du noch einmal, was bedeutet es, wenn du statt auf der Kopfebene mehr auf der Herzebene arbeitest? Wie gibst du Raum und was passiert da?
Genau, das sind neue Intermediärräume. Das sind Räume, die wir tatsächlich auf einer Herzebene schaffen. Natürlich hat das auch mit unserem Gehirn zu tun. Die Amygdala ist ja zum Beispiel das Gefühlszentrum, Hippocampus und so weiter. Also ich will damit nicht sagen, dass das Gehirn völlig unwichtig ist. Trotzdem müssten wir auch in der Wissenschaft viel mehr noch auf die Herzebene kommen, also auf die reale Herzebene. Und das fängt man im Grunde genommen folgendermaßen an. Das ist auch ein Konzept, das natürlich erarbeitet worden ist und was auch meinen Erfolg ein Stück weit schon jetzt zeigt, dass eben auch manche Kinder, die kommen ja einmal pro Jahr mittlerweile. Und man fängt auf einer Gedankenebene an. Also, das hatte ich auch gesagt, der Kopf ist wichtig, dass man an freien Gedanken erstmal arbeitet. Das kann man auch schon mit einem 15-, 16-Jährigen, dass man ihm auch Mut macht, du bist kreativ, du hast eigene Gedankenpotenziale, dass du wirklich stringent deinen roten Faden verfolgst. Nicht, du musst nicht eine 1-0 im Abi machen, sondern vertraue auf dich. Das heißt also auch da diesen Leistungsdruck wegzunehmen. Wir sind ja auch in einer Wissensgesellschaft, wo man mittlerweile alles nachgoogeln kann. Also wir brauchen nicht alles Wissen immer haben, sondern es ist viel wichtiger, die eigene Individualität, den eigenen Gedanken und den aber immer wieder stringent zu verfolgen. Das ist der erste Punkt. Der zweite Punkt ist, dass wir auch tatsächlich ein treuer Spiegel der Zeit werden. Überhaupt, dass wir ein Spiegel der Außenwelt sind. Also auch in den Gruppen, das sind dann soziale Gruppen, wo dann so 12 Kinder zusammen sind, die über 6 Wochen sich gegenseitig spiegeln. Mhm. Und die spiegeln sich ja über 24 Stunden. Mhm. Das heißt, in einer Zeitebene. Und dann kommt diese Gefühlsebene, also dass wir wirklich bewusst daran arbeiten, an der Emotionsregulation. Das heißt, dass wir lernen und es geht mir auch so. Manchmal bin ich an einem Tag nicht ganz so gut drauf und dann bin ich an einem Tag vielleicht wieder ein bisschen euphorisch und dann texte ich vielleicht auch meine Mitarbeiter zu und die sagen dann, also Herr Schäffert, jetzt haben Sie gerade genug gesagt. So, also man muss immer wieder gucken, wie man wirkt und das ist eben wichtig. Also wir spiegeln ja uns auch gegenseitig. Mhm. Also das ist jetzt die Gefühlsebene. Und dann kommt der entscheidende Punkt, was, ich sag mal, die Amerikaner ein bisschen falsch gemacht haben. Die sagen immer, Positive Thinking und alles wird gut. Also Hauptsache, du machst hier dein positives Denken und dann wirst du der Erfolgreiche und dann bist du nach 3 Monaten Millionär und so weiter. Nee, dieses Positive Thinking, das ist der 4. Schritt. Das ist ganz wichtig, weil angenommen, ich würde einfach nur naiv alles positiv denken, da würde ich dermaßen auf die Schnauze fliegen oder in irgendwelche Fettnäpfchen wieder reingehen. Mhm. Also muss diese ersten 3 Schritte im Hinterkopf haben. Und dann, jetzt kommt der 5. Schritt. Und dann kommt eine Offenheit. Also jetzt kommen wir mal, ich werde ja auch manchmal als Esoteriker beschimpft, deswegen mache ich jetzt mal so einen Begriff. Wenn ich jetzt zum Beispiel sagen will, glaubst du an UFOs? Ich frage dich jetzt mal zurück. Was denkst du, könnten UFOs existieren?
Im Prinzip ja, könnten sie existieren.
Und das ist genau der entscheidende Punkt. Es geht nicht darum zu sagen, ja, ich habe die schon gesehen und so, sondern dass man eine gewisse Offenheit hat. Hm. Ich persönlich, sage ich jetzt, wenn ich gefragt werden würde, ich weiß es nicht, weil ich habe persönlich noch kein UFO gesehen und trotzdem bin ich potenziell offen dafür. Und das ist ein ganz entscheidender Punkt. Daran arbeite ich auch immer wieder. Zum Beispiel die entscheidende Frage ist ja, frage ich jetzt auch dich, ich habe die Frage 10.000 Mal schon gestellt in den letzten 10 Jahren, ist nach dem Tod Schicht im Schacht?
Nein.
Nein, eben nicht. Und dann trotzdem geht es ja darum, sich auch realistisch vorzustellen, okay, der Körper, ja, wenn ich jetzt eine Erdbestattung nehme, der wird dann innerhalb von Monaten an den Würmern sozusagen aufgelöst oder da bleibt ein bisschen Asche übrig, die vielleicht übers Meer gestreut wird. Es ist ein gewisses Ende. Man muss sich vielleicht auch mal ganz klar diese Schwelle vorstellen. Und für manche ist da erstmal Finsternis, für manche ist da erstmal ein Abgrund, da ist erstmal Angst. Da ist vielleicht auch eine Grenze. Eine Grenze. Alleine wenn ich die Frage stelle, verunsichert einen das, weil die an dieser Grenze irgendwie unsicher werden. Mhm. Und dann kann man aber trotzdem im Gespräch sagen, du, das ist eine Schwelle, das ist ein Übergang. Mhm. Und ganz viele, wenn ich dann zum Beispiel die Frage stelle, wie ist das eigentlich? Man ist doch erst dann tot, wenn keiner mehr an einen denkt. Dann fangen die an, von ihren Großeltern zu erzählen, von ihren Eltern, die teilweise schon verstorben sind. Und wir sind ja Beziehungswesen zu 99%. Mhm. Das heißt, nehmen wir es jetzt mal ganz klassisch, du bist vielleicht 85, 90 Jahre alt und irgendwann werden dann auch deine Enkel, Kinder, dich, so wie du warst, wie du gelebt hast, wie du Vorbild warst, werden dich im Herzen weitertragen. Mhm. Das ist ja auch der Kreislauf. Und da kommen wir nochmal zu einem ganz interessanten Punkt, der natürlich auch in der Säuglingsforschung mittlerweile sehr stark erforscht wird. Wir sind Persönlichkeit von Anfang an. Jetzt kommt natürlich die entscheidende Frage, wann ist der Anfang? Ist tatsächlich der Anfang in der Verbindung zwischen Mann und Frau, also die Spermienzelle, die sich mit der Eizelle verbindet, oder gesellt sich ein Drittes dazu, weil vielleicht das Dritte auch den Impuls hat, ja, zu dieser Mutter oder zu diesem Vater möchte ich gehen. Mhm. Das sind Fragen, die sollte man sich stellen.
Ja, ja. Und spannend, dass du den Tod ansprichst, weil ich weiß, dass ich als Kind wirklich Angst davor hatte. Also eine Heidenangst, dass ich wirklich dachte, wenn wir sterben, ist es schwarz und nichts mehr. Ich meine, das ist auch eine beängstigende Vorstellung, ja. Und dann habe ich Menschen beneidet, die quasi in einem christlichen oder katholischen Glauben, christlichen Glauben erzogen worden sind, weil sie nicht dachten, danach ist es Ende, ja. Es gibt eine höhere Instanz. Und nun, da ich selber eigentlich erfahren habe, okay, wir sind auf einer höheren Instanz, wir sind Seele, wir sind Bewusstsein. Und wenn man die Erfahrung auch schon mal gemacht hat, weil du hast mich gefragt, ist danach Schicht im Schacht? Und ich habe gesagt, nein. Aber eigentlich kann ich es auch nicht wissen, dachte ich mir. Ja, es ist jetzt mein Gefühl oder meine Meinung. Aber wissen kann ich es nicht, weil ich ja diesen Übergang noch nicht bewusst gemacht habe. Ne? Aber von daher ist es eine Ahnung. Und es ist das, dass wir schon mal gefühlt haben, was sind wir wirklich? Und ich glaube, diese Ebene ist ja eigentlich die Lösung für viele Probleme. Also sowohl für deine Jugendlichen und Kinder, als auch für das jetzige Gesellschaftsproblem. Wenn wir merken, wir müssen nicht aus dem Verstand heraus den Kampf führen, sondern auf übergeordneter Sicht kann es sein. Dann ist es so. Und dann müssen wir versuchen, wenn wir diese Sichtweise integrieren, ich glaube immer, das ist das Fatale, ja, dass wir als Gesellschaft nicht verstehen, was wir sind.
Und das hast du sehr schön gesagt, diese übergeordnete Sicht hilft uns auch ein Stück weit, die Angst zu überwinden, auch das Ego zu überwinden. Denn das größte Ego ist ja, man hält ja doch irgendwo an seinem Ferrari oder irgendwie am Leben fest. Aber an dem Punkt jetzt einfach mal zu sagen, nein, der Sinn des Lebens ist nicht 250 Jahre alt zu werden. Das hat bis jetzt auch noch keiner geschafft. Sondern der Sinn des Lebens ist, möglichst ein gutes Leben zu leben. Und auch weise loszulassen.
Und da kommen wir, schließt sich eigentlich wieder der Kreis, weil was bedeutet ein gutes Leben? Ja, im klassischen Sinne lernen wir, ein gutes Leben ist, wenn du eine Karriere hast, wenn du so und so viel verdienst, wenn du dir das und das leisten kannst. Und vielleicht sind wir irgendwann an dem Punkt und merken, nee, das ist es nicht. Das ist nicht das gute Leben, sondern auch da geht es ja eigentlich wieder darum, wenn wir emotional in unsere Mitte kommen, dann erst sind wir in der Lage, ein gutes Leben zu führen, weil dann sind wir in der Lage, mit unseren Mitmenschen ja harmonisch umzugehen, ja, und nicht den ständigen Kampf zu führen, den jeder wahrscheinlich in seinem Büro schon mal erlebt hat.
Ja. Kommen wir zu einem ganz wichtigen Punkt, der ja auch leider gerade so in der Anfangszeit von Corona problematisch war, dass auch alte Leute gar nicht mehr richtig sterben konnten, weil sie isoliert wurden. Und man weiß auch schon aus der Sterbeforschung, auch früher, wenn man wirklich gut begleitet, und das können natürlich die engsten Angehörigen, weil die ja viele, viele Jahre auch mit diesem Mensch gelebt haben. Also ich erzähle immer ganz gerne noch mal ein persönliches Beispiel, weil es heißt auch nicht, dass jeder im Sterbeprozess noch Händchen halten möchte. Das will ich gar nicht damit sagen. Manchmal kann auch ein Sterbeprozess bedeuten, dass im Grunde genommen der Sterbende sich nochmal umdreht, alle gehen nochmal kurz raus, denken, ja, irgendwie wollte der vielleicht nochmal alleine sein, dann kommen die wieder rein, weg ist er. Also auch das kann eine Beziehungsdynamik sein, weil Beziehung kann ja auch manchmal zu eng sein oder Beziehung kann ja auch manchmal im Hass sein oder Beziehung kann auch manchmal Pseudo sein. Und wo ich einfach meine ganz klare Erfahrung gemacht habe, war bei dem eigenen Vater vor 12 Jahren. Und ich will es nur ganz kurz zusammenfassen, also ich hatte kurz vor dem Tod noch ein Gespräch mit ihm, wo ich ihn dann auch nochmal gefragt habe, er war relativ klar, das war das Schöne, also wirklich kurz vor seinem letzten Atemaushauchen, habe ich ihn gefragt, Matthias, wie ist das? Stirbst du jetzt eigentlich? Also ich kann das irgendwie nicht so ganz, also der war schon total durchmetastasiert, das war echt eine schwierige Situation, aber er war irgendwie nochmal so klar, oder kommst du jetzt eigentlich an? Also kommst du nochmal irgendwie hier auf der Erde an? Und dann sagt er, Milan, das kann ich dir jetzt gerade nicht sagen. Und wie er das gesagt hat, auch wie ich diesen Satz aufgenommen habe, zu seinem Todeszeitpunkt, als er sich sozusagen wirklich ausgeatmet hat, war ich knapp 300 Kilometer nördlich. Ich war selber meine Kinder waren ganz klein, meine Frau hatte gerade Mittagessen vorbereitet und war irgendwie stand ich neben der Spur. Also war auch in so einer vielleicht Außenperspektive, ich war ja innerlich auch mit meinem Vater beschäftigt. Mhm. Aber ich wusste für mich, wir hatten es auch nicht immer nur einfach miteinander, ich wusste für mich, es ist jetzt gerade nicht der richtige Zeitpunkt, nach Düsseldorf runterzufahren. Mhm. Also ich hatte meine Tochter auf den Arm genommen und ich wollte dann irgendwie auch nicht Mittagessen. Und in dem Moment klingelt das Telefon, er hat gerade seinen letzten Atemzug gemacht. Und im Nachhinein ist mir klar geworden, das war für mich eine super wichtige Erfahrung, diese 300 Kilometer, die zwischen uns waren, das war nichts. Weil ich habe in mir gespürt, wie er gestorben ist. Mhm. Und das ist krass. Ich hätte auch 1000 Kilometer weiter sein können. Ich kann dir noch ein ganz kleines anderes Beispiel sagen. Meine Tochter, die hat den schwersten Skiunfall gehabt. Also da war so eine Geschwindigkeitsgeschichte, die immer, immer schneller. Und dann hat sie den Kopf zu weit nach hinten gemacht und dann ist sie in so ein so Zaun reingebrettert, hat da auch so eine also richtig so eine Art Gehirnerschütterung gehabt. In dem Moment, unser Golden Retriever, 800 Kilometer weiter weg, der hat eine heftige Kotzattacke bekommen, also wie so, als ob der auch eine Gehirnerschütterung gehabt hätte. Mhm. Dann habe ich das später natürlich mit meiner Frau abgeglichen. Was ist mit unserem Hund da los gewesen? Und dann habe ich das eben mit unserer Tochter erzählt und es war total krass. Also das ist nicht nur zwischen Menschen, sondern auch Tiere. Also mein Hund hat eben eine ganz, ganz enge Bindung zu meiner Tochter. Die geht jeden Morgen mit ihm raus. Und die haben so eine tiefe Verbindung wie kaum jemand in unserer Familie. Und ja, man kann natürlich sagen, Zufall. Er hat aus dem heiteren Himmel, hat mehrmals gebrochen, als ob er wirklich so eine Gehirnerschütterung hätte. Und meine Tochter eben 800 Kilometer weiter war auch total neben der Spur durch diesen Skiunfall. Wo ich mittlerweile ganz klar sage, wir müssen lernen, hinter Raum und Zeit zu schauen. Mhm. Weil auf einer emotionalen Ebene gibt es keinen Raum. Da gibt es keine Zeit. Mhm.
Ja, das ist für den Verstand immer ein bisschen schwierig zu verstehen, finde ich. Aber wenn man zum Beispiel zurückdenkt an Dinge, die man erlebt hat, als man Jugendlicher war, dann ist man ja sofort wieder in dieser Situation und denkt manchmal, wie kann es sein, dass es schon 30 Jahre her ist, ja, oder 25 und denkt so, das, ne, weil das einfach noch genauso ist wie in dieser Situation. Also vielleicht kann man es dadurch begreifen.
Genau, was ist das? Genau. Mhm.
Ja, und wenn wir, also dein Thema ist ja auch emotionale Intelligenz, ja, wenn wir emotional wieder intelligent werden, was wir ja, ja, muss man sagen, doch irgendwie auch verlernt haben über unseren ganzen Weg hinweg, über den Bildungsweg und alles, was wir so erleben, was die Gesellschaft uns sagt, wie wir sein müssten. Also ich kann nur ein Beispiel erzählen. Im Wirtschaftsleben ist immer der professionell und bei euch sicherlich auch im Bereich der Medizin, der keinerlei Gefühlsregung zeigt. Das ist für uns als Gesellschaft, dann bedeutet es, jemand ist professionell, genau. Jemand hat sich im Griff. Wo ich mir denke, aber es ist ja nur die Maske, ja, und viel mehr steht dahinter. Wir erlauben uns nicht, das zu leben, was wir sind. Natürlich heißt es nicht, jeder soll seinen Wutausbruch im Büro kriegen, jeden Tag, aber nur zu verstehen, dass wir diese Gefühlsmenschen sind, würde schon eine ganz andere Ebene des Miteinanders ermöglichen, ja, indem es einfach legitim wäre, dass man auch mal wütend ist, für sich selber auch, sich das eingesteht.
Dass man mal wütend ist, dass man enttäuscht ist, dass man das auch zum Beispiel seinem Chef sagen darf. Also ich bin total froh, wenn Mitarbeiter mich kritisieren, weil ich dann merke, okay, da ist vielleicht tatsächlich was nicht ganz richtig. Oder ich meine, ich bin für 100 Patienten zuständig und ich kann nicht in jeden Prozess tief eintauchen. Natürlich habe ich den Anspruch und möchte auch ein Stück weit. Und ich habe tatsächlich gelernt, immer mehr mich in den anderen Menschen hineinzuversetzen. Also ich habe ein großes Therapeutenteam, das sind 10 Psychologen, die im Grunde genommen die Hauptarbeit machen und ich bin so ein bisschen der Mensch im Hintergrund, der dann halt gemeinsam gewisse Visiten macht oder auch gewisse Prozesse sich anguckt. Und letztendlich habe ich gelernt, indem ich wirklich vertraue, indem ich den Prozess auch ein Stück weit loslasse. Also ich könnte den Prozess ja auch kontrollieren, weil ich irgendwie misstrauisch bin, dass er nicht ganz in meinem Sinne läuft. Aber indem ich wirklich mein Herz groß und weit mache und sage, meine Mitarbeiter machen das richtig und ich bin offen, im offenen Kontakt mit denen. Und natürlich frage ich dann auch manchmal, naja, vielleicht ist das hier jetzt doch gut, dass ich nochmal so als Supervisor oder als Mensch von außen nochmal auch meinen Senf dazu gebe. Mhm. Und lass mich dann aber auch manchmal wieder berichtigen, wenn ich total was Kontroverses da hineingebracht habe.